Wir reden in unserer Republik sehr gerne und sehr viel über Prävention. In der Regel tun wir das genaue Gegenteil. Heute wollen wir der These nachgehen, dass das vielleicht gar kein Versehen ist, sondern vielleicht System hat, dass hinter dem großen Missverständnis Prävention handfeste Interessen, Märkte und vielleicht auch eine denkwürdige Politik stehen, die eben dieses Missverständnis am Leben halten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu dritt im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Oliver Heusinger.
Er ist Leiter der Abteilung Prävention beim AOK Bundesverband. Und hier am Mikro ist Dennis Nassler. Moin Sie beide.
Moin.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie uns eingeladen haben.
Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein darf in diesem Podcast. Ich bin ja ein treuer Hörer. Entsprechend groß war meine Freude. Und insgesamt, muss ich sagen, bin ich auch gerade in so einer guten Grundstimmung, weil das Thema Prävention, vor allen Dingen Verhältnisprävention, hat gerade ein Momentum und das macht Spaß.
Ja, das wollen wir jetzt mal abchecken, warum das Momentum hat oder ob das überhaupt stimmt. Kurzer Disclaimer, es ist Mittwoch, der 10. Juni vormittags. Sie sagen zwar, Sie seien bei uns zu Gast, aber eigentlich sind wir bei Ihnen zu Gast. Rosenthaler Straße 31 für die Nerds. Wir sind auf der Vorstandsebene sogar hier oben, wenn ich das richtig sehe. Also wohin wir es geschafft haben, Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Ist sehr gut. Also wir haben hier einen guten Ausblick, wir haben eine Tasse Kaffee, wir haben ein wichtiges Thema. Ja. Es kann losgehen, ich freue mich drauf.
Kurz zu Ihnen, dass Sie sich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wenn ich das richtig beobachte, ich habe mir das rausgepickt aus einem Beitrag bei G&G. G&G ist das Magazin der AOK, das kennt vielleicht viele. Da kann man finden, dass Sie früher mal Medien- und Kommunikationsmanagement studiert haben. Sie waren, interessant, politischer Geschäftsführer bei der Adipositas-Gesellschaft. Sie haben bei DANK gearbeitet, diese Allianz für nicht übertragbare Krankheiten. Und Sie haben bei Foodwatch gearbeitet, haben da Recherchen und Kampagnen gemacht. Erzählen Sie ganz kurz unseren Hörern, wer ist Oliver Heusinger?
Ja, gerne. Also es gibt, das klingt jetzt erstmal gar nicht so, aber es gibt da schon eine sehr rote Linie bei diesen verschiedenen Stationen. Und das, ja, habe ich eigentlich in all diesen Rollen gemacht, in politischem Berlin dafür zu werben, dass wirksame Maßnahmen für Prävention auch wirklich ergriffen werden. Vor allen Dingen auch Maßnahmen, die die Alltagsbedingungen verändern, also die die Verhältnisse verändern. Und bei Foodwatch und auch bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft standen naturgemäß dann eher die ernährungsmitbedingten Erkrankungen im Vordergrund, logischerweise. Bei der Deutschen Allianz für nicht übertragbare Krankheiten war das aber auch deutlich breiter. Also die haben sich tatsächlich auch der Verhältnisprävention verschrieben an der Stelle, und zwar in den Feldern Tabak, Alkohol, Bewegung und Ernährung, also vier große Einflussfaktoren auf die heutigen Zivilisationskrankheiten. Und genau, das setze ich im Grunde beim AOK-Bundesverband fort, diese Arbeit. Und hier gibt es noch die Besonderheit, dass wir als AOK und als GKV natürlich einerseits diese politischen Rahmenbedingungen positiver sehen wollen und Veränderungen sehen wollen. Und gleichzeitig sind wir auch selber Anbieter von Präventionsleistungen.
Also wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag.
Wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag. Das ist sozusagen die Doppelrolle, die wir als GKV und die auch wir hier in meiner Abteilung Prävention haben.
Damit haben Sie schon ein paar Interessen, die Sie auch haben.
Ja.
Angedeutet, wir haben von Ihnen ganz vorbildlich eine Interessenerklärung bekommen. Die kommt natürlich auch wohin, Martin Scherer?
In die Shownotes.
In die Shownotes, da werden wir das verlinken, genau. Und den ganzen Reigen an Literatur. So, jetzt vielleicht nochmal kurzer Disclaimer, Martin Scherer. Warum haben wir eigentlich dieses Gespräch organisiert? Warum sprechen wir drüber oder worauf soll unser Gespräch heute abzielen?
Da möchte ich fast mit einer Gegenfrage und einem kleinen Quiz antworten. Ich weiß, Sie lieben solche Dinge, Herr Nössler.
Quizzes.
Es gibt eine sehr wichtige Person in unserem Gesundheitssystem. Von dieser Person stammt das Zitat: Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Wer hat das gesagt?
Wer hat das gesagt?
Also meine Antwort wäre eigentlich jeder.
Ja, ich habe das auch schon mal gesagt.
Ja. Gut, wem wird das am häufigsten in den Mund gelegt? Herrn Hecken.
Ah ja, Josef, ich wollte es gerade sagen. Ja, okay, ja. Mhm.
Wobei von Josef Hecken ist auch der Satz überliefert, dass SGB V gilt.
Das gilt. Sehr gut. Also es wird viel über Prävention gesprochen, es wird vergleichsweise wenig umgesetzt. Mhm. Es gibt nicht nur politische, Sie haben es eigentlich ganz gut angeteasert, Herr Nössler, es gibt nicht nur politische, es gibt auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Hürden. Und das ist eben jetzt wirklich mal an der Zeit, und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass Sie da sind, Herr Holsinger. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich von der Erkenntnis zur Umsetzung? Und wenn wir da am Ende des Podcasts ein Stück schlauer sind, dann haben wir doch was geschafft.
Okay, das ist unser Ziel heute. Jedenfalls fangen wir mal damit an. Man muss ja auch ein bisschen Erwartungsmanagement hier betreiben. Manchmal reden wir auch an Themen vorbei. Es gibt noch einen konkreten Anlass. Das war der erste deutsche Präventionsgipfel, den der AOK-Bundesverband organisiert hat. Da waren Sie unter anderem auch, Martin Scherer. Es gibt eine Aufzeichnung, da kann man all das sich nochmal anschauen. Und für meinen Geschmack sind Sie da ziemlich aus dem Häuschen gewesen. Vielleicht fassen Sie es nochmal ganz kurz zusammen. Wie war das dort und was haben Sie da mitgenommen?
Das war eine ganz tolle Veranstaltung mit
hier im Haus, ne?
Ja, es war hier im Haus mit vielen interessanten Rednerinnen und Rednern. Und im Grunde genommen stand da wirklich zum Greifen die Erkenntnis im Raum, dass wir wissen, was wirkt. Mhm. Eigentlich sind die Hebel klar, wir müssten nur mal dran ziehen. Es sind die drei großen Bereiche. Einmal der Bereich der Noxen, Alkohol und Tabak. Dann der große Bereich Adipositas, Ernährung und Bewegung. Und dann der große Bereich Umwelt, Luftverschmutzung und andere Faktoren, die gesundheitsschädlich sind. Und was auch eine sehr schöne Erkenntnis war, dass man jetzt gar nicht so sehr Verhaltensprävention und Verhältnisprävention gegeneinander setzen muss, sondern dass sie einfach fingerförmig ineinander greifen und dass man beides braucht. Naja, und was ich extrem spannend fand, Herr Holsinger, das war Ihre Präsentation des Public Health Index, wo Deutschland da internationalen Ländervergleich steht, was die Public Health Policies anbelangt, nämlich hinten.
Ja, vielen Dank. Freut mich, dass Sie da so großen Lobes sind. Ich glaube, dass dieser Index auch einiges in Bewegung gebracht hat, was mich natürlich auch freut. So ganz neu waren die Erkenntnisse eigentlich so gesehen nicht, wenn man in diesem Themenfeld jetzt länger unterwegs ist. Wir haben schon am Anfang des Projekts auch erahnt, dass Deutschland nicht so gut abschneidet, aber dass es dann doch so dramatisch schlecht ist, hat, glaube ich, eine relativ große auch Welle ausgelöst und ja, zusammen mit dem Gipfel. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich vorhin im kurzen Vorgespräch auch schon meinte, ich bin gar nicht so pessimistisch im Moment, weil da schon ein Stimmungswandel zu beobachten ist. Also auch in der Politik tatsächlich, nicht nur jetzt in der Fachwelt, die ja dann auf dem Präventionsgipfel sozusagen auch stark repräsentiert war, sondern auch bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern hier im politischen Berlin, parteiübergreifend wohlgemerkt, gibt es mittlerweile einen großen Konsens, dass wir viel stärker auch verhältnispräventive Maßnahmen in den Themenfeldern Tabak, Alkohol, Ernährung beispielsweise in Angriff nehmen müssen. Mhm. Und das ist schön zu sehen, das motiviert auch, dass diese ja wiederholten Empfehlungen und Forderungen aus allen Seiten, von der DEKAM, von den Fachgesellschaften in Dank, von auch dem AOK-Bundesverband, auch aus dem Verbraucherschutz heraus, also Verbraucherzentrale Bundesverband zum Beispiel, ist da ja auch sehr aktiv im Bereich Ernährung, dass diese Empfehlungen nicht einfach nur verhallen, sondern jetzt offenkundig auch resonieren und daraus auch erste politische Entscheidungen resultieren. Also Erhöhung der Tabaksteuer, Erhöhung der Alkoholsteuer ist ja auch beschlossen, soll erarbeitet werden. Und die Einführung der Zuckersteuer auf Süßgetränke.
Reden wir gleich nochmal drüber, so ein bisschen über die politischen Möglichkeiten oder auch nicht. Was mich noch interessiert, also man hat gesehen, es treffen sich halt natürlich immer auch die, ich sag mal, nicht böse verstehen, die Ja-Sager. Es ist halt immer so auch die Bubble, die sich da trifft. Es war Renate Künast hier, ne, glaube ich, im Publikum, hat sich da noch in die Diskussion eingebracht. Es treffen sich natürlich immer auch die Freunde einer Sache. Was mich vielleicht noch interessieren würde, wie kam es dazu, dass Sie seitens des AOK-Bundesverbandes irgendwann entschieden haben, wir machen jetzt mal diesen Public Health Report, diesen Index und wir machen diesen Gipfel. Was ist die Rationale?
Also zu Beginn der Legislaturperiode war ja sehr klar, dass diese ganze Diskussion um Sozialstaatsreformen, dass das ein Riesenprojekt wird der Bundesregierung. Und auch im Koalitionsvertrag war ja schon verankert, dass eine Expertenkommission gegründet werden soll, die Vorschläge erarbeiten soll, wie man die gesetzlichen Krankenversicherungen stabilisieren kann.
Ist dann ja auch recht schnell berufen worden.
Genau, die Finanzkommission Gesundheit, die, wo ja gerade die Serie auch hier in diesem Podcast zu gemacht wurde. Und zu dem Zeitpunkt war auch klar, dass es im Grunde ein Möglichkeitsfenster sein wird, dass wir im Zuge dieser ganzen Gesundheitsreform nicht nur über die Effizienzen und Über- und Fehlversorgung und so sprechen, sondern dass wir auch über die Frage sprechen, welches Potenzial lassen wir eigentlich auf der Straße liegen bei Public Health Maßnahmen, bei Präventionsmaßnahmen. Und das war die Rationale sowohl hinter dem Public Health Index als auch hinter dem Präventionsgipfel, zum richtigen Zeitpunkt diese Themen auch stärker auf die Agenda zu bringen, weil wir auch wissen, dass viele unserer europäischen Nachbarn da viel erfolgreicher sind, auch bessere Gesundheitsergebnisse haben bei niedrigeren Gesundheitsausgaben. Und ich fand auch gerade jetzt beim Gipfel die ehemalige niederländische Gesundheitsministerin Danielle Jansen, die hatte ja die Aufgabe, dann auch die Tabakpolitik aus den Niederlanden zu erklären. Und da ging wirklich ein Gefühl des Schams durch den Raum. Weil die hat erzählt.
Scham im Sinne von Schämen.
Ja, genau. Also wirklich ein Schamgefühl, ein kollektives Schamgefühl war zu spüren, fand ich. Weil die hat nämlich berichtet, wie ernst die niederländische Regierung dem Rauchen den Kampf angesagt hat. Und dass sie jetzt an die Grenze stoßen, weitere Erfolge einzufahren, weil Deutschland nicht mitzieht und Belgien. Und
wir ruinieren deren Erfolge.
Weil die niederländischen Bürgerinnen und Bürger in Scharen über die Grenze fahren, in extra Busreisen, um in Deutschland den Billigtabak zu kaufen. Und diese Schilderung, also die sind bei mir zumindest sehr hängen geblieben.
Absolut, ja.
Und die haben, das war auch ein bisschen ein Gedanke, wir brauchen Entscheidungsträger aus anderen Ländern, die unseren, in Anführungszeichen, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sagen, hey Leute, es geht, man kann das machen, es funktioniert. Und wir müssen alle zusammenarbeiten, weil wir sonst auch gegenseitig unsere Erfolge gefährden. Das fand ich eigentlich stark als Botschaft. Und da freut es mich auch, dass wir dann gerade auch solche Rednerinnen und Redner aus dem Ausland auch gewinnen konnten, die eben von ihren Erfolgen bei Public Health Maßnahmen berichtet haben.
Es ist ein spannender Aspekt, Martin Scherer, den er gerade anspricht. Stichwort Tabakpolitik. Wenn ich jetzt mal in das Musterland der Tabakregulation schaue, nämlich die USA, wo das ja schon seit Äonen sehr erfolgreich betrieben wird, die haben ja Wassergrenzen. Da kann man nicht einfach rüberfahren und billig Kippen kaufen. Wenn ich Herrn Heusinger richtig verstehe, Martin Scherer, wird Public Health Intervention, so wie wir es jetzt besprechen, nur europäisch funktionieren und nicht in Berlin. Das heißt, Herr Merz ist der falsche Adressat.
Naja, als Teil einer europäischen Konsensbildung vielleicht dann doch wieder der Richtige, ja. Aber er kann es nicht alleine lösen. Und das war schon auch eine gute Erkenntnis des Präventionsgipfels, dass eine europäische Aufgabe ist, dass wir in Europa enger zusammenhängen, als wir uns das manchmal bewusst machen. Und ja, als die ehemalige niederländische Gesundheitsministerin das erzählte, Herr Heusinger, da habe ich mich ein bisschen mitgeschämt und habe zum kollektiven Schamgefühl beigetragen.
Ja, ist krass. Und Grüße gehen raus. Also jetzt bitte nicht zurücklehnen, ja, liebes Bundeskanzleramt, ihr müsst da ein bisschen mithelfen. Aber würden Sie diese These unterstützen, am Beispiel, was Sie gerade mit der Tabakregulation geschildert haben, dass das eigentlich nur in Brüssel und Straßburg gelingen kann?
Nee, das muss schon aus den Mitgliedstaaten kommen. Also ne, so gesellschaftlicher Wandel entsteht ja nicht in der Brüsseler Blase.
Also eher Grassroot.
Ja, das ist schon klar. Und Deutschland hat sozusagen aufgrund seiner Lage geografisch inmitten von Europa da schon auch eine Verantwortung für die Gesundheit auch in unseren Nachbarländern.
Das Land mit den meisten Nachbarn.
Und gerade dieser Fall des Tabaktourismus an der Grenze, dass wir jetzt das Billigtabakland geworden sind für zumindest die westlichen Nachbarn, das gilt ja sowohl für die Niederlande als auch für Frankreich. Also man hat diesen Tabaktourismus auch an der französischen Grenze.
Ja.
Insofern, ich würde nicht sagen, das muss alles in Straßburg passieren, sondern ich würde sagen, wir sollten uns als Bundesrepublik Deutschland mal auf den Weg machen, die Potenziale aufzuholen, die andere längst nutzen, weil wir sozusagen nicht nur unserer eigenen Gesundheit und unserer eigenen Bevölkerung nachher eigentlich unnötig Schaden zufügen und vermeidbare Erkrankungen entstehen lassen, sondern weil wir letztlich auch einen Einfluss haben auf die Gesundheit unserer europäischen Nachbarn.
Und deshalb fiel tatsächlich der Name Merz bei dem Präventionsgipfel doch mehrfach. Mhm. Und das war auch ein weiterer Konsens, der sich da gebildet hat, dass das eigentlich eine kabinettsübergreifende Aufgabe ist.
Health in all policies.
Bei der unterschiedliche Ressorts miteinander interagieren müssen.
Ja. Ja. Ernährung hätten wir dann auch noch, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Warum das politisch vielleicht im Moment noch nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ich will mal so ein bisschen in diesen nicht im Präventionsbegriff reingehen, sondern in einen mutmaßlichen Widerspruch, der wahrscheinlich gar keiner ist, aber wir sollten ihn auflösen an der Stelle. Bei uns ist es so, Martin Scherer, dass man bei uns raushören könnte, eigentlich haben wir mit diesem Präventionsbegriff so ein Problem. Vor allem immer diese Individualprävention, die kommt ja bei uns in der Regel sehr schlecht weg, wenn es um die sogenannte Vorsorge geht. Und jetzt reden wir aber heute über eine Sache, und das war offensichtlich auch der Tenor beim Präventionsgipfel, dass die Prävention, die Sie meinen, sehr viel mehr gebraucht wird. Vielleicht sollten wir diesen mutmaßlichen Widerspruch mal auflösen. Nicht, dass man am Ende irgendwie mit der Vorsorgekeule um die Ecke kommt und das nicht missversteht.
Ja, was in Deutschland als Prävention bezeichnet wird, das ist häufig entweder Verhaltensprävention oder Früherkennung.
Ja.
Und das muss schon auch, ich habe es am Anfang gesagt, mit ein Teil sein. Verhaltensprävention appelliert an den Einzelnen. Aber die wirksamen Hebel liegen in der Verhältnisprävention. Das heißt, das sind die Rahmenbedingungen des Lebens, die gesundheitsförderliches Verhalten begünstigen oder leicht machen. Und vieles, was uns als Vorsorge verkauft wird oder auch geraten wird, ist eigentlich Früherkennung.
Betonung liegt auf verkauft wird.
Ja, und es gibt tatsächlich Patientinnen und Patienten, und das zeigen auch Studien, die der Auffassung sind, dass Krebsvorsorge, dass die Teilnahme an Krebsvorsorge, jetzt können die Hörerinnen und Hörer leider nicht hören, dass ich dieses Wort in Gänsefüßchen setze.
Ich kann Textmarker draufsetzen, wenn Sie das wünschen.
Ja, bitte. Also, wenn Sie zur Krebsfrüherkennung gehen, tatsächlich Ihr Risiko senken.
Ja, Krebs zu bekommen.
Krebs zu bekommen, das denken viele. Das denken wirklich viele, ja. Und deshalb muss man sauber unterscheiden. Also, Prävention verhindert Krankheit. Früherkennung sucht Krankheit. Und deshalb war ich beim Präventionsgipfel auch so aus dem Häuschen. Weil die Aufblähung der Medizin hat noch niemanden gesund gemacht. Mhm. Die Aufblähung der Medizin vergrößert das Suchsystem. Mhm. Aber ich finde natürlich mehr, wenn ich draußen vor den Grenzen der Kliniken und Praxen so wenig mache, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Und das haben Sie eindrucksvoll gezeigt, dass da Handlungsbedarf ist. Und umso besser jetzt aber zu sehen, dass doch da so eine Bewegung in Gang kommt. Ja.
Also eine Playmaschine Medizin hilft uns jetzt nicht, dass wir alle gesünder werden. Wir können vielleicht nachher gleich nochmal, wenn die Zeit bleibt, auch vielleicht über die Frage reden, warum vielleicht auch Krankenkassen hier und da bei der Aufblähung zumindest mithelfen. Ich würde gern nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, Herr Heusinger, dass jetzt im Public Health Index, Sie haben es so gesagt, herauskam, dass Deutschland alles andere als Musterknabe oder Musterland ist, überrascht uns nicht. Man kann das nachlesen, das ist jetzt kein Monster an Publikationen, es ist sehr zugänglich mit vielen Bildchen. Also selbst ich konnte das konsumieren und habe es halbwegs vermeintlich verstanden. Und dass, wenn ich Noxen, haben Sie gesagt, Martin Scherer, reduziere, wenn ich gutes Gesundheitsverhalten fördere, daraus dann bessere Outcomes haben, ist jetzt auch auf der Hand liegend. Muss man jetzt, glaube ich, auch keine große Studie zu machen. Sie haben neulich auf LinkedIn noch was anderes geteilt. Das haben Sie uns für die Vorbereitung auch mitgegeben und das fand ich wiederum bemerkenswert. Und zwar, was man vielleicht erstmal nicht erwartet, zwei Links zu zwei Berichten, die aus der ökonomischen Ecke kommen. Das eine war von der OECD, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie wir alle wissen. Aus dem April, meine ich, war der Bericht. Und sie haben das Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung so heißt er, glaube ich, korrekt, das sind die Wirtschaftsweisen geteilt. Und in diesen beiden Berichten stecken aus Ihrer Sicht bemerkenswerte Dinge drin. Welche?
Ja, ich glaube, das ist Teil dieses Stimmungswandels, den wir wahrnehmen, dass auch aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung diese Themen jetzt hervorgebracht werden. Also, dass die tatsächlich ökonomische Bedeutung der Prävention chronischer Erkrankungen jetzt mehr und mehr erkannt wird, ist, glaube ich, extrem wichtig, damit sich nachher auch parteiübergreifend ein Konsens bildet, inklusive auch der konservativen Parteien, die sagen, wir müssen da auch Maßnahmen ergreifen in Feldern, die vielleicht jetzt nicht unsere ureigenen ersten Ideen wären. Wie zum Beispiel Besteuerung von Tabak, Alkohol und Softdrinks. Das ist klassischerweise kein Thema, wo jetzt konservative Parteien sagen, das ist unser erster Anpack. Wenn allerdings klarer wird und die Wirtschaftsweisen sagen, das gehört zum Maßnahmenmix, da sollten wir ran. Wenn die OECD sagt, wir lassen hier große Potenziale liegen, dass wir 270.000 Vollzeitäquivalente gewinnen könnten, das sind relevante Größenordnungen in der Wirtschaftspolitik, ja. Oder das BIP um 1 Prozentpunkt höher liegen könnte, wenn wir uns in der Prävention verbessern. Mhm. Also, das sind Botschaften, die, glaube ich, extrem wichtig sind, dass aus dieser zarten Pflanze, die da gerade entsteht, tatsächlich auch wirklich eine umfassende Strategie wird und dass das Thema nicht auf der Ebene der Fachpolitik hängen bleibt, sondern dass auch die Parteispitzen sagen, offenkundig ist das etwas, wo wir Nachholbedarf haben. Und deswegen sind diese Berichte meines Erachtens beide wegweisend, sowohl der OECD-Bericht als auch das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen, weil einfach die ökonomische Bedeutung erkannt wird und das Thema Prävention damit so aus dieser Ecke eines seichten Themas herauskommt. Weil das wird ja oft dann so diskutiert, ja, essen die Kinder jetzt genug Obst und Gemüse? Das ist eine wichtige Fragestellung, das will ich gar nicht kleinreden, aber das ist natürlich nischig. Da wird sich ein Herr Merz jetzt nicht tagtäglich mit befassen. Wenn allerdings klar wird, wir könnten durch eine bessere Präventionspolitik unser BIP steigern, hat das einfach eine andere Bedeutung, hat das eine andere Dimension auch letztlich. Und am Ende geht es auch darum, wie kriegen wir diese Themen gemessen an ihrer tatsächlichen Bedeutung auch in die Köpfe der Entscheiderinnen und Entscheider?
Also Sie betrachten das als politischen Hebel, Aufmerksamkeit an anderer Stelle zu produzieren?
Politischer Hebel ist das eine. Ich würde sagen, es hilft, die Bedeutung des Problems und auch die Potenziale, die darin liegen, auch wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern klarzumachen. Damit wir nicht in Anführungszeichen nur mit der gesundheitspolitischen Bubble
mehr Ballaststoffe.
Ja. Und damit wir auch ein bisschen wegkommen von, wir machen jetzt irgendwie noch ein Programm und noch eine verhaltenspräventive Maßnahme und wir machen noch Information und Aufklärung. Das ist alles super wichtig.
Ja.
Aber das machen wir in der Bundesrepublik ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, ohne den durchschlagenden Erfolg auf der Ebene der Gesamtbevölkerung. Und sogar mit einem gewissen Nachteil, das ist ja hier in dem Kreis, glaube ich, auch immer wieder ein Thema, wenn wir ausschließlich auf Information, Aufklärung und Befähigung der Individuen setzen und diese unterstützenden Maßnahmen der Verhältnisse unterlassen, dann spricht viel dafür, dass wir die gesundheitliche Ungleichheit eher vergrößern.
Mhm.
Weil wir einen Teil der Bevölkerung mit dieser Strategie der Aufklärung erreichen, aber einen Teil halt auch nicht. Und das heißt, wir machen einen Teil gesünder und die anderen eben nicht. Und das ist zum Beispiel in der Adipositas-Prävention bei Kindern sehr, sehr gut untersucht, dass ein alleiniger Fokus auf Verhaltensprävention tatsächlich die gesundheitliche Ungleichheit eher vergrößert.
Das ist dieser soziale Gradient, über den wir oft reden.
Genau. Und gerade bei der Adipositas sieht man das ja auch. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind 4-mal so häufig von Adipositas betroffen, wie Kinder aus besser gestellten Familien.
Ja. Da haben wir wieder das Eingangszitat von Martin Scherer. Wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem. Man muss es aber offensichtlich oft genug wiederholen. Ich will noch kurz zitieren, nur so Bullet-Point-artig, was in diesen beiden Berichten, die Sie da geteilt haben, drinsteht. Sie haben gesagt, wenn wir mehr Prävention machten, behauptet, errechnet die OECD, könnte das BIP um 1,3% steigen. Haben Sie gerechnet? Ne? Also wenn
1,0.
Ich habe 1,3 aufgeschrieben, aber einigen wir uns einfach auf 1% BIP. Das könnten wir im Moment, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Wir würden die Gesundheitsausgaben reduzieren dadurch. Wahrscheinlich nicht sofort, aber absehbar. wir würden vorzeitige Sterblichkeit, ne, Exzessmortalität reduzieren. Und tatsächlich sagen Sie, gegenüber Screening-Maßnahmen, individualmedizinischen, sogenannten Präventionsmaßnahmen, ist der Effekt 3- bis 4-fach so groß durch Verhältnisprävention. Jetzt zitiere ich 3 Sätze aus diesem Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen. Das fand ich bemerkenswert. Ist verlinkt, so ab Seite 160 ist dieses Kapitel. Die schreiben, in der Verhaltensprävention, das ist jetzt ein Zitat, kann der Staat die Lenkungswirkung von Preissignalen gezielt nutzen, indem er über Verbrauchssteuerung oder Mindestpreise die Endverbraucherpreise erhöht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich sehr liberale Ökonomen argumentieren für Markteingriffe und Preiserhöhung. Das ist wirklich ein krasses Thema, es geht weiter. Deutschland schneidet, schreiben die Wirtschaftsweisen, bei der präventiven Ernährungspolitik besonders schwach ab. Das heißt, die haben ihren Präventionsindex gelesen. Aha. Der ist da auch zitiert. Jetzt wird es selbstreferenziell, Entschuldigung. Und vor diesem Hintergrund, wir sind noch im Zitatmodus, kann eine breit angelegte, am jeweiligen Zutatengehalt orientierte Abgabe als strukturelles Präventionsinstrument ansetzen. Damit ist eben unter anderem Zuckergehalt gemeint. So, Martin Scherer. Die deutsche präventive Ernährungspolitik schneidet besonders schwach ab. Mein Eindruck als Beobachter ist, dass besonders schwach im europäischen Vergleich unsere Gesetzgebung abschneidet. Und trotzdem verbreiten Sie beide hier Latenz und Optimismus.
Ja, also wenn Deutschland im europäischen Ranking besonders schwach abschneidet, dann sollte man meinen, jetzt ist der Ehrgeiz geweckt.
Ja.
Ja.
Ist er aber noch nicht.
Ja, WM fängt ja auch jetzt an bald.
In 2 Tagen.
Da
in
1 Tag. Da geht ja auch jetzt so eine Welle des Ehrgeizes durch Fußball-Deutschland.
Uli Schöner hat heute Morgen gesagt, wir wären Erster in der Gruppe.
In der Gruppe.
Ja, die Gruppe.
Bravo.
Ist auch.
Ja, sehr okay. Schön. Da ist beim Ehrgeiz noch Luft nach oben. Also in der Ernährungspolitik wirkt es manchmal umgekehrt. Andere Länder sammeln Erfahrungen mit Zuckersteuer. Ja. Und wir sammeln Argumente, warum wir es lieber nicht ausprobieren sollten. Mhm. Ja. Und das Paradoxe an dem Ganzen ist ja, wir verlangen oft diesen ultimativen Wirksamkeitsnachweis, bevor wir handeln. Aber damit erlegen wir uns eigentlich eine Beweislast auf, die unerfüllbar ist. Mhm. Und ich freue mich drauf, wenn wir auf das Thema Evidenz dann noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen.
Das klingt so, als würden wir irgendwann mal darüber sprechen. Machen wir es, sagen wir jetzt. Also
ich wollte nicht die Moderation an mich reißen. Das
ja, Sie dürfen das gerne jederzeit versuchen. Manchmal mache ich da ja mit. Aber das ist der entscheidende Punkt, nämlich die Frage des Gesprächs heute ist ja, warum Sie einerseits diesen merkwürdig latenten Optimismus hier gerade verbreiten, ja. Warum aber auf der anderen Seite es eben nicht funktioniert. Ich erinnere mich an diverseste Talkshow-Formate, Deutschlandfunk-Kontroverssendungen, whatever, wo dann eben auch Leute von den entsprechenden Lebensmittelherstellerverbänden eingeladen werden. Das sind Lobbyisten, die sind gut bezahlt, die haben Referenten, die sind top vorbereitet. Und wann immer die eben in solchen Streitgesprächen zur Zuckersteuer, Tabakprävention, whatever unterwegs sind, kommen die immer mit diesem Argument, es gibt doch gar keinen Beweis, dass das gut ist.
Ja, und das verfängt dann auch, muss man feststellen, ne? Diese Argumentation. Und ich kann mich auch erinnern, gerade beim Kinderlebensmittelwerbegesetz, da hat es in der letzten Legislatur, das ja auch nicht gekommen ist am Ende, da hat die Lebensmittelindustrie das wirklich auf die Spitze getrieben. Die haben sogar gesagt, wir müssten erst den unmittelbaren kausalen Beweis beibringen, wie stark durch diese Maßnahme die Typ-2-Diabetes-Erkrankungsraten
sinken.
Und da muss man sagen, es klingt jetzt für einen Laien, der irgendwie denkt, ja klar, das wäre doch wichtig, dass man das vorher weiß, vielleicht auch überzeugend, aber methodisch ist dieser Beweis mit hoher Evidenz, war sogar noch die Forderung, das ist niemals zu erfüllen. Also das ist im Grunde ein Plädoyer für Nichthandeln, wenn man sagt, dass man erst diese Evidenzstufe erreichen müsste, weil es ja nur keine kontrollierte Studie randomisiert und so, dass diese ganzen Kriterien, die man bräuchte, die ja auch Gegenstand dieses Podcasts regelmäßig sind.
Verblindet und so ein Kram.
Genau. Was würde das bedeuten für Public Health Intervention? Ich kann ja nicht 2 Gruppen Kinder irgendwie 30 Jahre lang in einen Kerker einsperren. Die einen bekommen Lebensmittelwerbung für Produkte mit viel Zucker, Fett und Salz und die anderen nicht. Und dann gucke ich 30 Jahre später unter super kontrollierten Bedingungen sozusagen, welche Gruppe Menschen jetzt häufiger Typ-2-Diabetes entwickelt hat oder nicht. Also das ist nicht nur operativ nicht machbar, sondern ethisch natürlich auch unmöglich. Also diese Art von wirklich verblindeten RCTs, die diese Interventionen in der Real World so valide untersuchen auf Parameter wie Erkrankungen, das wird es nie geben. Was man allerdings untersuchen kann und wozu es ja auch sehr viel Evidenz dann gibt, ist zum Beispiel Parameter, die sich sehr kurzfristig verändern. Also es ist dann indirekte Evidenz, aber da muss man dann halt auch auf indirekte Evidenz setzen. Also wenn wir wissen, Rauchen ist tödlich und eine Tabaksteuererhöhung führt dann dazu, wenn sie signifikante Preissprünge mit sich bringt und die verschiedenen Tabakprodukte auch gleich stark besteuert werden, dass signifikant weniger Menschen rauchen, dann wissen wir auch, dass sich das perspektivisch auf Erkrankungsrisiken auswirken wird. Ohne dass ich eine Studie hätte, die jetzt ganz genau beziffern kann, wie viele Lungenkarzinome jetzt durch eine Tabaksteuererhöhung vor 14 Jahren verhindert wurden. Und dadurch, dass aber, glaube ich, das Laienpublikum erstmal denkt, ja, klingt doch schlüssig, man muss erst, wo ist der Beweis, verfängt das auch so sehr in der Diskussion. Ja. Und ich glaube, wir alle sind gut beraten, auch den Nutzen in dem Fall von indirekter Evidenz zu erklären, warum es auch hinreichend sein kann, zu sagen, wir wissen, Zuckerkonsum ist schädlich, gerade wenn er flüssig ist aus Getränken. Wir wissen, wenn eine Zuckersteuer dazu führt, dass die Menschen, gerade auch Jugendliche, signifikant weniger Zucker konsumieren und auch durch Getränke konsumieren. Und wenn wir wissen, dass sie das nicht kompensieren auf anderem Wege, dann sind das eigentlich hinreichend Evidenz, also hinreichende Datenlage, um auch diese Maßnahme zu begründen. Ja. Und wenn wir dann in langfristigen Studien irgendwann auch noch Hinweise bekommen, dass das auf Erkrankungsrisiken sich positiv auswirkt, ist das ein Add-on. Ja. Aber das kann nie die Voraussetzung sein für solche Public Health Interventionen, weil wir sonst offenkundig Jahrzehnte verlieren und Fehler wiederholen, die wir in der Tabakregulierung ja gemacht haben. Da sind wir ja kollektiv weltweit auf diese Strategien reingefallen und haben viel zu lange Nichthandeln umgesetzt.
Obwohl, das Schlimme ist ja, bei Tabak gab es ja diese vergleichenden Studien und die waren einfach nur im Giftschrank. Das ist ja noch das Schlimme. Also die Tabakindustrie wusste ja, dass es schädlich ist und hat es einfach weggesperrt.
Ja. Ja, das auch, aber diese Ablenkungsmanöver zu sagen, das ist doch nicht das einzige Risiko für Lungenkrebs oder es gibt doch noch ganz andere Themen, warum sind nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher selber verantwortlich und so diese ganzen Ablenkungsmanöver und Regulierungsverhinderungsstrategien, die sehen wir ja eins zu eins.
Whataboutism nennt man das.
Genau, und das ist ja eins zu eins das Gleiche, wenn wir jetzt heute die Publikationen der Zuckerindustrie angucken. Das ist sozusagen, da braucht man nur die Begrifflichkeiten austauschen. Das ist sehr nah beieinander. Die reden ja auch zum Beispiel sehr gerne über den Bewegungsmangel.
Ja.
Man sich so fragt, was hat die Zuckerindustrie mit dem Thema Bewegungsmangel zu tun? Der einzige Grund, warum die das Thema nach vorne stellen, ist
abzulenken,
weil lasst uns nicht zu viel über Ernährung reden, lasst uns doch lieber über Bewegung sprechen. Das ist die Strategie dahinter und die Tabakindustrie hat das erfunden.
Ja, man nennt es Manufacturing Dope, gibt es in der Literatur gut beschrieben. Dieses Playbook müsste man eigentlich sagen. Dennoch, Martin Scherer, uns hat mal vor längerer Zeit ein Hörer das Evidenz-Barbecue genannt. Ne? Wenn wir wieder jemanden grillen, der wieder eine Studie gemacht hat, die eigentlich methodisch betrachtet nicht so dolle ist und die jetzt nicht den Beweis liefert, der angeblich in der Conclusio steht. Das klingt mir zu einfach. Wir fordern bei allem ein, macht eine ordentliche Interventionsstudie, benutzt die stärkstmöglichen Methoden, die ihr habt, um wirklich ein möglichst nah an den Beweis kommendes Ergebnis zu produzieren. Das fordern wir bei allem ein. Warum bei Public Health nicht? Warum?
Weil Zuckersteuer nicht Ramipril ist und auch nicht Apixaban. Ja. Bei solchen Public Health Maßnahmen, da kann man nicht auf dieselbe Evidenz warten wie bei einer Pille Und Herr Heusinger hat es schön beschrieben. Ich stelle mir gerade vor, so ein ganzes Land zu verblinden. Wir hätten da auch einen Interessenskonflikt mit unserem Podcast, weil wir ja unser Land mit diesem Podcast sehend machen wollen. Ja, zumindest die Akteure im Gesundheitswesen.
Und wenn die verblindet sind, sehen die nicht mehr.
Und man kann auch nicht ein ganzes Land über Jahrzehnte randomisieren. Das geht auch nicht.
Ja, das ist richtig. Ich stelle mir natürlich schwer vor, wie kann ich einen verblindeten, randomisierten, kontrollierten Vergleich bei Ernährung machen. Sie haben ethische Dinge angesprochen, aber Martin Scherer, ich erinnere mich an andere Dinge. Denken Sie mal an die Pandemie zurück.
Da wollte ich gerade drauf zu.
Na dann bitte, Feuer frei.
Da wollte ich gerade drauf zu.
Sie haben so Städtepartnerschaften und so ein Kram.
Ja. Das wollte ich gerade erzählen. Jetzt können Sie es schon selber erzählen.
Jetzt moderiere ich Sie an.
Ja, ja. Sie paraphrasieren mich sogar schon, bevor ich mein Statement mache.
Ja, immer schöner.
Nein, tatsächlich haben wir da über natürliche Experimente gesprochen. Wir haben über Beobachtungsstudien gesprochen, über Modellierungen und tatsächlich auch über wissenschaftliche Städtepartnerschaften. Mhm. Ja. Und das Schöne ist, beim Präventionsgipfel, Herr Heusinger, da wurden ja auch Evaluationsdaten aus England vorgestellt. Und die kann man sich dann angucken und dann kann man zum Äußersten schreiten und aus den Erfahrungen anderer Länder einfach mal lernen.
Und diese Vergleiche, also ne, wenn man jetzt bei der Evidenz sich fragt, was ist so das Bestmögliche, was man vielleicht erreichen kann bei diesem Untersuchungsgegenstand, dann sind es am ehesten noch Kontrollgruppe, sind dann vielleicht Städte oder Regionen, die sehr vergleichbar sind zu einer
oder
anderen.
Andere Kohorten vom Alter, geht ja auch historische Kohorten. Ne?
Das geht auch, genau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Intervention Softdrinksteuer geht, dann gibt es in den USA Daten, weil es dort auf der kommunalen Ebene eingeführt werden kann. Und dann gibt es natürlich Städte, die haben das und Städte, die haben das nicht, die relativ nah beieinander liegen und vergleichbar sind und wo auch die sonstigen Einflussfaktoren sozusagen ähnliche sind, weil die einfach im gleichen Land, das vielleicht sogar benachbarte Staaten sind und so. Und das ist dann aber schon ziemlich advanced. Also da müssen ja auch diese ganzen Kriterien zutreffen, dass ich diese Policy dann so gut untersuchen kann. Und bei der Softdrinksteuer gibt es da tatsächlich einige Daten, die auch sehr gut sind, also sogar auf gesundheitliche Parameter. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sieht man eben, dass Übergewicht und Adipositas sich verlangsamt hat in den Regionen mit dieser Policy im Vergleich zu vergleichbaren Regionen und Städten ohne die Policy. Aber viel besser sozusagen im Sinne der Evidenzgüte wird es vermutlich nicht. Also wir müssen schon auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger fachlich so weit abholen, dass denen klar ist, es wird da immer Unsicherheiten geben. Man kann das nie mit voller Gewissheit ganz genau vorher beziffern. Wir haben aber gute Anhaltspunkte auf Basis der Erfahrungswerte aus anderen Ländern, auf Basis der Evaluationsstudien, um diese und diese Maßnahmen auch zu ergreifen. Und genau diese Arbeit hat ja die WHO im Grunde genommen auch schon gemacht. Also die haben ja dieses Set an evidenzbasierten Maßnahmen im Bereich Tabak, Alkohol, Ernährung und Bewegung auch aufgezählt. Das heißt, bei den
Technical Reports, wo
genau,
das geschrieben ist, ja.
Best Buys on NCDs sind das. Und die wurden auch gerade nochmal aktualisiert vor einigen Jahren. Im Grunde ist das der Fahrplan für eine evidenzbasierte Präventionspolitik in diesen Handlungsfeldern. Und Deutschland hat da an vielen Stellen noch Nachholbedarf. Das sehen wir ja auch in den Ergebnissen des Public Health Index.
Und der methodische Terminus technicus an dieser Stelle ist im Grunde genommen das quasi experimentelle Studiendesign. Wenn man das mal so in diese Studientypen-Nomenklatur einsortieren möchte. Ich hab,
ist das jetzt ein Klosar?
Da können Sie eigentlich einen Klosar-Sound hinmachen jetzt an der Stelle.
Ich habe hier was, wo ist denn mein Klosar-Sound jetzt auf einmal? Ich drücke einfach mal auf irgendeinen Knopf. Bitteschön.
Ich glaube, ich habe das auch während der Pandemie erzählt.
Oh je.
Ohne zu viel Rückgriffe jetzt zu machen. Aber wir hatten tatsächlich mal vor vielen Jahren ein Modellprojekt zweier Autobahn-Einzugsbereiche überlegt, A1 versus A7. Das Projekt hieß Traumatangente und wir wollten an der A1 sozusagen im Kreis Stormarn eine Neusortierung der Notfallversorgung machen, bezogen auf Unfallsituationen auf der Autobahn der A1, ja. Und das hätte man sozusagen dann vergleichen können mit dem Einzugsbereich der A7. wo man jetzt an der Notfallversorgung nichts gemacht hätte. Es kam dann auch nicht zu diesem Projekt. Das ist auch lange her, deshalb kann ich das jetzt auch erzählen.
Aber es war die methodische Idee, der Pro.
Das wäre so ein, ja, quasi experimentelles Design. Ja. Und deshalb haben wir auch in der Pandemie sehr viel drüber gesprochen. Du kannst ja in der Stadt A das machen, in der Stadt B das. Und was wir eben heute hören und lesen und auch auf dem Präventionsgipfel besprochen haben, es gibt eben genug Erfahrungen aus anderen Ländern.
Ja, dennoch, ich zitiere jetzt mal die Cochrane Collaboration oder von Ihnen liebevoll die Cochrane-Keule, oft genannt. Und die Cochrane-Keule ist ja im Prinzip bekannt für den Satz "Further research is needed", beziehungsweise auch für den Satz "Es gibt eigentlich keinen wirklichen Beweis" oder "Die Evidenz ist sehr niedriggradig" oder. Das findet man in der Regel. Ne? Also es gibt, glaube ich, wenige Cochrane-Bewertungen, wo so eine harte, boah, da gibt's einen Beweis darf. So, jetzt kommen diese Leute, diese Cochranes dieser Welt um die Ecke, dann gibt es, sie haben Great in der Vorbereitung genannt. Oder ich denke mal an die Leute beim ICWIC. Na, also die haben quasi ihre Methodenkeule und sagen, das genügt mir nicht, das ist so. Das ist für mich nach wie vor ein Widerspruch, den wir irgendwie auflösen müssten. Wie könnte man da vorgehen?
Also Great beschreibt ja im Grunde die Goldstandards und die Einstufung der Qualität von Evidenz und dieses hohe Maß an Evidenz, ne, das dafür, aber da sind andere hier im Raum, glaube ich, die größeren Experten, ne, da bräuchte man ja genau diese randomisierten, verblindeten, kontrollierten Studien, die wir halt in der Public Health Landschaft nicht umsetzen können aus methodischen Gründen, wie wir es gerade ja besprochen haben. Und ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt einfach an der Stelle dann auch andere Benchmarks ansetzen. Also es führt ja gar keinen Weg drumherum. Die einzige Alternative, die wir sonst hätten, ist, dass wir Jahrzehnte verlieren oder politisch einfach nicht handeln, weil uns die Evidenz nach diesem Standard sozusagen nie ausreichen kann, die man in Public Health Interventionen untersuchen kann. Insofern, ich weiß, dass es da auch mal Bestrebungen gab, andere Einstufungen zu entwickeln. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist für Public Health Maßnahmen, weil dieses Problem durchaus bekannt ist. Ich glaube, Stand jetzt hilft es einfach, dass man einordnet, was ist die bestmögliche verfügbare Evidenz, was heißt es auch nicht zu handeln, also was ist die Evidenz dafür nicht zu handeln im Bereich Zucker bei Jugendlichen. Also da muss man sagen, wenn wir wissen, die gerade Jugendlichen trinken sehr viele Softdrinks. Softdrinks sind ein wesentlicher Treiber für Übergewicht und Adipositas und Diabetes. Und wir wissen, eine Softdrinksteuer verringert den Konsum und oder die Rezepturen, je nachdem, wie die ausgestaltet sind. Dann ist das ausreichende indirekte Evidenz, würde ich sagen, um auch diese Maßnahmen zu begründen. Das wäre eigentlich der Weg nach vorne, weil wir sonst Fehler der Vergangenheit wiederholen.
Mhm. Sehe ich genauso.
Das sieht Martin Scherer genauso. Wird aber nochmal formal auch an den Wissenschaftler adressiert. Wäre doch eigentlich ideal, wenn wir schon solche Gremien haben, wie eben Great Konsortien und whatever, dass die das vielleicht auch nochmal formalisieren. Das, was Sie gerade angesprochen haben, also nochmal formal festlegen, bei Public Health Intervention genügt uns, um die höchstmögliche Evidenz zu ermitteln, dieses und jenes methodisches Vorgehen.
Ich glaube nicht, dass das braucht, denn Insider wissen das.
Aber nicht die Lebensmittelindustrie.
Nee, aber
stopp,
ob die sich für Verlautbarung von Great interessiert, das würde ich mal dahingestellt sein lassen, weil das sind wirklich Verzögerungstaktiken. Na, das ist ja, Herr Heusinger hat es sehr schön erklärt, dass die gesamte Forderung nach mehr Evidenz nichts anderes ist als eine Verzögerungsstrategie. Und es ist ja auch bekannt, dass der RCT nicht bei jeder Fragestellung der Goldstandard ist. Es ist zum Beispiel bei diagnostischen Studien.
Ja.
Ja. Oder auch, das hängt einfach von der Fragestellung ab. Und ja, ich glaube, wir haben es eigentlich erschöpfend
abschließend besprochen. Es gibt nichts weiter dazu zu sagen. Auf Wiedersehen, Cliffhanger, tschüss.
Mir fällt dazu jetzt nichts, okay, Neues ein. Es ist seitdem, ja, ohne mich zu wiederholen. Ja.
Ich möchte einen Schritt weitergehen in unserem Gespräch, nämlich was hier und da schon thematisiert wurde, die Akteure, warum das alles scheitert. Also Sie sagen beide, es ist eigentlich alles gesagt, wir können jetzt hier einen Punkt machen und eigentlich muss jetzt nur noch entschieden werden, wo auch immer, Berlin, Brüssel, was weiß ich. Aber es gibt eben Akteure. Eine der Akteurgruppen ist nun mal die Industrie. Die wird jetzt hier auch nicht wirklich besser noch wegkommen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Und ich nenne einfach mal so ein paar Multis. Was haben wir da? Nestlé, Kraft, Unilever, Coca-Cola. Was fällt mir noch ein? Ich sehe schon die Unterlassungserklärung auf meinem Schreibtisch liegen, nachdem diese Episode veröffentlicht wurde. Ich formuliere mal eine These. Es gibt ein doppeltes Interesse, das sich an dem Zustand hinsichtlich Prävention, hinsichtlich Zucker beispielhaft nichts ändert. Weil es verdient die Lebensmittelindustrie natürlich damit. Die möchte nicht reguliert werden, einerseits. Man weiß ja auch, dass da eine gewisse Abhängigkeit bei entsteht. Andererseits, und jetzt wird's ganz weird, verdient dann hinterher eine Reparaturindustrie damit Geld. Ich sage jetzt nicht mal nur Pharmaindustrie, sondern die gesamte Gesundheitsindustrie. Es verdient ja mit kaputten Menschen mit Siechtum Geld. Das ist doch der Punkt.
Ja.
Und jetzt sage ich Ihnen eins, das habe ich neulich gelernt, die Firma Mars investiert mittlerweile in Tierkliniken. Das nächste, die stellen also nicht nur Tierfutter her, die Viecher fett machen, sondern verdienen dann auch noch mit dem Reparieren und einer neuen GOT-Anpassung. Und das nächste, was ist, dass eine Firma Mars, nur beispielhaft, jetzt Krankenhäuser kauft. Ich würde sagen, wir sind am Arsch.
Das haben Sie aber wieder sehr elaboriert formuliert. Also, wo setze ich an? Wir haben in England gesehen, dass es geht. Wir haben in England gesehen, dass es auch initiale Widerstände gab. Es ist tatsächlich so, korrigieren Sie mich, Herr Heusinger, dass die Fanta in England halb so viel Zucker hat wie die Fanta bei uns.
Also es geht.
Es geht. Und da ist ja auch einer der genannten Konzerne dahinter.
Mhm.
Und
bin ich hier der Einzige, der diese Namen ausspricht?
Die Unterlassungserklärung soll ja auf Ihrem Schreibtisch
sein. Persönlich, okay.
Naja, und die neuere Public Health Literatur, die spricht eben von Commercial Determinants of Health. Das sind die kommerziellen Determinanten von Gesundheit. Und da sind jetzt nicht unbedingt die bösen Unternehmen dann, wie soll ich sagen, nur an den Pranger gestellt, die von gesundheitsschädlichem Konsum profitieren. Das meinten Sie mit Ihrer schönen Formulierung.
Die Risikoerzeuger, das, ne?
Ja, richtig. Und die Tierkliniken. Und
sind die Risikonutznießer.
So ist es. Aber es geht ja noch viel weiter. Es betrifft nicht nur Alkohol, Tabak, sondern auch hochverarbeitete Lebensmittel, das Glücksspiel, soziale Medien, teilweise die Akteure im Gesundheitsmarkt selbst.
Dotoris.
Und das sind dieselben Märkte, die dann diese Nachfrage auch erzeugen, die Risiken individualisieren und Regulierung eher bremsen als fördern. Und das geschieht über Marketing, über Lobbyarbeit, über Framing, über Sponsoring. Und nicht selten auch über die gezielte Produktion von Unsicherheit.
Ja. Wenn ich Zigarettenhersteller wäre, oder sagen wir mal anders, mir würde so ein Unternehmen gehören, wissen Sie, was ich gemacht hätte vor 2-3 Jahren? Ich hätte Aktien gekauft bei CT-Geräteherstellern.
Für die Lungen-CTs.
So ist es. Verdiene ich doppelt. Herr Heusinger, Sie sind hier im politischen Berlin jeden Tag unterwegs. Und wenn ich Ihren Job richtig verstehe, hat das auch etwas mit Politikberatung zu tun, was Sie machen.
Mhm, klar.
Wie nehmen Sie das wahr, dieses, ich habe das gerade so ein bisschen resignierend beschrieben, dieser Kampf gegen Windmühlen, wie nehmen Sie das wahr? Ich meine, die Lobbys, die ihre Interessen haben, das ist in einem freien Land auch völlig okay, sind halt mächtig ausgestattet. Da kommt doch so ein Foodwatch gar nicht gegen an oder so eine kleine AOK.
Ja, wir sehen ja, dass tatsächlich an den aktuellen politischen Rahmenbedingungen offenkundig diese Pro-Präventionsbewegung jetzt noch nicht so erfolgreich war wie die Akteure, die jetzt zu den kommerziellen Determinanten der Risikoerzeuger, wie Sie es gerade genannt haben, gehören. Aber ich bin schon der Auffassung, dass es dadurch, dass wir jetzt auch diese ökonomischen Dimensionen stärker in den Vordergrund stellen, dass es auch von den Wirtschaftsweisen da klare Empfehlungen gibt, dass sich da schon auch diese Debatte dahingehend verändert, weil das vielleicht die Zuckerindustrie nachher ein bisschen weniger Umsatz machen könnte. Das ist nicht zu bestreiten. Also wenn wir da wirksame Maßnahmen ergreifen, dann konsumieren wir nachher weniger Zucker und wir rauchen dann auch weniger und trinken weniger Alkohol. Das wird nicht jeder.
Die können doch auch Haferflocken herstellen.
Ja, das stimmt. Aber es wird ein paar Teile einer Branche mindestens betreffen und die werden auch einen Nachteil haben, sonst wären wir nicht erfolgreich mit den Maßnahmen. Aber wenn wir wissen, dass der gesamtwirtschaftliche Vorteil viel, viel größer ist, dann hilft das natürlich auch, um dieses Ungleichgewicht, was Sie gerade beschrieben haben, zu überwinden. Und es muss auch, glaube ich, noch deutlich mehr Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern klar werden, was sind diese Methoden, die da angewandt werden, über die wir gerade gesprochen haben. Dieses Risikoverschiebung, Ablenkung. Naja, zumindest verfängt es offenbar gut genug. Und gerade diese übergeordnete Strategie, Zweifel zu sehen an der vorhandenen Evidenz, das haben wir ja gerade ausführlich besprochen, das verfängt in vielen Teilen der Bevölkerung und auch bei Entscheidungsträgern. Auch diese Strategie, andere Risikofaktoren nach vorne zu spielen und zu sagen, lasst uns doch lieber über X reden, anstatt über Y. Auch das verfängt, und das ist ja die zweite Strategie, und die dritte Strategie, die aus dem Tobacco Playbook kommt, verfängt ja auch aktuell noch, nämlich die Verantwortung dann auf andere abzuwälzen, auf die Individuen, auf die Eltern, auf die Lehrerinnen und Lehrer oder bei Erwachsenen auf die Menschen selber.
Das ist ja auch das Argument der Waffenlobby in den USA, ne? Ich drück doch nicht ab.
Und ich glaube, darüber auch in diesen Kreise jetzt hier, auch das so aufzudröseln und zu sagen, wann immer wir diese Argumente hören von den Interessensvertretern, sich zu überlegen, okay, was passiert hier gerade? Was ist eigentlich das Motiv? Und fällt das in eine dieser drei Strategien? Erstens Zweifel sehen, zweitens andere Risikofaktoren nach vorne spielen und drittens Verantwortung auf andere Akteure abwälzen. Und ich habe schon oft auch die Erfahrung gemacht, gerade auch in solchen öffentlichen Foren und Podiumsdiskussionen, wenn man das mal so darlegt und auch einordnet, was vielleicht ein Akteur der kommerziellen Determinanten gerade gesagt hat, dann geht den Leuten wirklich ein Licht auf, weil man das so im Alltag nicht auf dem Schirm hat, dass man da gerade eigentlich veräppelt wird.
Hm. Sie kennen ja sicherlich die ein oder andere abgeordnete Person. Und nun ist es ja so, Abgeordnete kommen ja aus allen möglichen Berufen mit den diversesten Hintergründen, haben zwar Mitarbeiter, haben Referenten, aber die stehen halt dieser übermächtigen, super informierten Lobby gegenüber. Wie erleben Sie Abgeordnete mit Blick auf diese Argumentation? Wirken die manchmal hilflos auf Sie?
Also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber diese Ungleichheit der Waffen in Anführungszeichen, so, das merkt man natürlich schon, dass jetzt gerade wenn neue Abgeordnete im Bundestag sind, die stellen gerade ihr Büro gerade auf, ja, sind aber schon thematisch zuständig.
Stehen sofort die Vertreter auf der Matte.
Logischerweise. Und die haben im Zweifel 10 Jahre Vorsprung. Und dass man dann nicht sofort sozusagen fachlich jedes Detail durchdringen kann und zu allem eine Antwort hat, das ist ja auch nachvollziehbar. Insofern ist das schon etwas, wo ich immer wieder feststelle, es hilft, auch über Dinge, an denen man selber vielleicht vor 10 Jahren schon gearbeitet hat, durchaus nochmal aufzuklären und diese Methoden zu erläutern und auch Gegenargumente zu entkräften und da auch entsprechende Aufklärungsarbeit zu machen. Und das ist auf jeden Fall Teil der Tätigkeit, weil sonst bleiben wir bei diesem politischen, präventionspolitischen Stillstand, den wir zuletzt hatten.
Dranbleiben.
Absolut.
Gehen wir jetzt danach gleich im Bundestag, Martin Scherer? Ist gerade Plenarwoche.
Naja, wir sind ja zum Glück keine politischen Aktivisten. Das würde sich auch mit unserer Interessensneutralität nicht gut vertragen. Aber man kann da schon wirklich auch mal fast aus dem Häuschen sein, wie Sie es anmoderiert haben. Wenn man sich anguckt, wie wir immer und immer und immer mehr Geld ins Gesundheitssystem pumpen. Und auf der anderen Seite einfach Möglichkeiten liegen lassen, die Gesundheitsbevölkerung zu verbessern. Und das sind einfach politische Entscheidungen, die fallen müssen. Punkt.
Es gibt da ja vielleicht, ich weiß nicht, da darf man das sagen. Also ich glaube, dass wir übrigens, da will ich Ihnen widersprechen, dass jeder Bürger politischer Aktivist ist und zwar im Zweifel für sich. Und was man könnte ja auch, das hat doch gerade...
Wo widersprechen Sie mir denn jetzt dann?
Weil Sie haben gerade gesagt, wir seien keine politischen Aktivisten.
Nee, also in der Rolle der Podcaster.
Stimmt, das ist richtig. Na? Aber als Bürger Scherer und als
Ja, selbstverständlich,
Bürger
aber wir sind ja jetzt hier im Evidenz-Update.
Ja, also Beides ist richtig. Es steht 1:1. Danke. Nehmen wir mal wieder mit, wieder ein Remis. Der Hausärzteverband hat doch gerade so eine Kampagne da am Laufen, sprechen wir heute nicht drüber, wo man dann den Abgeordneten einfach eine E-Mail schreibt, dass man gegen etwas ist. Kann man jetzt halten, was man will von, aber daraus kann man ja lernen. Man kann auch mal für andere Themen einfach seinen Abgeordneten schreiben und im Zweifel guckt man mal und sagt, ey, hier, liebe Leute, mach doch mal, oder? Hier, ich habe da Public Health Index gelesen. Guck dir das doch mal an, oder?
Also ich bin da immer noch bei dem verhaltenen Optimismus. Das passiert ja gerade. Also da gibt es ja jetzt einen Stimmungswandel. Und gerade wenn man mit den Abgeordneten im Gesundheitsausschuss spricht, ich hatte auch vor kurzem die Gelegenheit, da zu diesen Themen, über die wir sprechen, vor allen Dingen auch zu den geplanten Lenkungssteuern auf Spirituosen, auf Tabak und auf Softdrinks, ins Gespräch zu kommen. Und dort gibt es auch koalitionsparteiübergreifend einen recht großen Konsens, dass wir hier aufholen müssen.
Nur der Konsens müsste dann mal in Gesetze fließen.
Und das passiert gerade. Also die Zuckersteuer, das Zuckersteuergesetz wird ja gerade erarbeitet im Bundesgesundheitsministerium. Und in den Eckwerten für den Haushalt des Bundes 2027 ist auch festgehalten, dass die Alkohol- und die Tabaksteuer erhöht werden sollen. Und diese Details werden gerade im Finanzministerium erarbeitet. Also das ist nicht so, dass da gerade nichts passiert, sondern da passiert gerade so viel wie in den 10 Jahren zuvor nicht.
Da hat aber der Bundeskanzler Friedrich Merz, der gleichzeitig Parteivorsitzender der CDU ist, ein Riesenproblem, weil er sich in Stuttgart beim letzten Parteitag Anfang des Jahres ein Stoppschild eingehandelt hat, was das Thema Zuckersteuer angeht. Ja. Glauben Sie, der kommt da raus?
Also die Einigung ist ja im Koalitionsausschuss unter Beisein von Herrn Merz getroffen worden.
Aber Parteitagsbeschlüsse sind schon wichtig für die.
Also die Einigung, dass jetzt zum Beispiel die Zuckersteuer auf Softdrinks kommen soll, die wurde ja im Koalitionsausschuss getroffen und steht im Entwurf für das Beitragssatzstabilisierungsgesetz als Verabredung sozusagen, dass die Bundesregierung hier ein entsprechendes Gesetz erarbeiten wird. Und auch in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion wurde das gerade vor wenigen Tagen nochmal bestätigt. Also ich bleibe bei meinem verhaltenen Optimismus, dass wir gerade einen Kipppunkt in der Debatte erreicht haben, dass jetzt auch vermehrt in nächster Zeit Maßnahmen konsensfähig werden, auch Maßnahmen der Verhältnisprävention konsensfähig werden. Und wenn wir Richtung Ende des Jahres schauen und die Finanzkommission Gesundheit, die ja in diesem Podcast ein häufiges Thema war jetzt zuletzt, die wird ja ihren zweiten Bericht im Dezember vorlegen. Und dort soll auch das Thema Prävention eine Kernrolle spielen. Ich würde schon annehmen, dass wir auch im Dezember dann nochmal eine heißere Diskussion erleben, welche weiteren Maßnahmen zusätzlich zu den veränderten Besteuerungen denn daraus folgen müssen.
Ich würde fast behaupten, das Window of Opportunity, gute Reform zu machen, läuft in diesem Jahr aus. Danach beginnt der Wahlkampf. Und warten wir mal ab, was in den Landtagswahlen passiert. Das ist ja nicht nur Sachsen-Anhalt, wo alle hinschielen, es ist vor allem Berlin. Also abwarten, Leute. Mhm. Da kann uns im Zweifel sogar eine Bundesregierung nochmal um die Ohren fliegen. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir wollen zum Thema Prävention vielleicht zurückkommen. Wir nehmen mit, dass ich es heute nicht schaffe, Sie von Ihrem Optimismus abzubringen. Wir nehmen außerdem mit, dass Martin Scherer das ganz toll findet, dass mir das nicht gelingt, weil er offenbar ebenso optimistisch ist. Ich möchte noch über einen anderen Aspekt sprechen. Und zwar gerade auch, das kennen wir von unseren Hörerinnen und Hörern, die jeden Tag auch in ihrer Praxis, im klinischen Alltag mit dem Missverständnis Prävention zu tun haben. Und bei diesem Missverständnis müsste man auch fragen, inwieweit die körperschaftlichen Akteure da vielleicht eine Rolle mitspielen. Vielleicht nochmal kurze Erinnerung, Paragraph 20. Sozialgesetzbuch 5 ist eine maßgebliche regulatorische Vorschrift, was das Thema Prävention angeht und die Aufgabe der Krankenkassen. Wir wissen außerdem, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, einen definierten Betrag pro versicherter Person für Prävention auszugeben. Ich glaube, da sind wir so bei 7-8 Euro irgendwie. So. Und jetzt gibt es halt einen Haufen Kurse einerseits, die Krankenkassen anbieten. Und dann wissen wir aber auch, und ich nenne jetzt einfach hier mal keine Kassen, sondern mache das einfach mal beispielhaft auf, dass es auch Krankenkassen gibt, die gerne als Satzungsleistung für ihre Versicherten dann die nächste tolle Früherkennungsmaßnahme anbieten. Und wenn man sich dann die Evidenz für diese Maßnahme anschaut, dann wird es oft sehr dünne. Vielleicht räumen wir dieses Feld mal so ein bisschen auf. Ich formuliere die Frage mal anders. An den Kassenmenschen, würden Sie sich vielleicht vom Gesetzgeber wünschen, dass Sie im Bereich Prävention anders agieren könnten, als Sie es heute dürfen?
Ja, das ist wirklich passend auch zu diesem Thema der Folge heute, Missverständnisse in der Prävention. Denn schon in der Frage sehe ich ein paar Missverständnisse, die auch hier vorliegen. Also Paragraph 20 SGB 5 ist ja der wesentliche Rahmen, über den wir gerade sprechen. Das sind die Maßnahmen und Leistungen der Prävention und Gesundheitsförderung, die von der gesetzlichen Krankenversicherung auch finanziert werden sollen. Und anders als gedacht und glaube ich auch noch sehr weit verbreitet, fließt der Großteil dieser Mittel gerade nicht in die individuellen Präventionskurse, sondern in
Lebenswelten.
Mhm. Tatsächlich. Also in die Gesundheitsförderung im Betrieb und in die Gesundheitsförderung in Kita, Schule, Kommune, Hochschule. Dort fließen etwa 500 Millionen Euro rein und in die individuelle verhaltensbezogene Prävention, also diese Kurse, die die Versicherten selber suchen und buchen können, dort fließen etwa 200 Millionen Euro rein. In Summe ist das alles, also muss man sagen, Peanuts für die Gesundheitsausgaben. Aber diese These, dass der Großteil der GKV-finanzierten Prävention und Gesundheitsförderung für die Kurse aufgewandt wird, das stimmt tatsächlich nicht. Das Präventionsgesetz, das sogenannte aus 2015, hat da im Grunde schon die Weichen so gestellt, dass die GKV dort vor allen Dingen in Lebenswelten aktiv werden soll. Einfach mit dem Grundgedanken, dass man breitere Bevölkerungsschichten natürlich über diese Settings erreicht und sonst tatsächlich ja eher dann gesundheitsbewusstere Menschen sozusagen vor allen Dingen zur Zielgruppe gehören, wenn es darum geht, dass ich mich selber darum kümmern muss, wie bei den Präventionskursen. Und ein zweites Missverständnis lese ich ein bisschen daraus, dass diese Kurse keine oder nicht ihre Berechtigung hätten. Die haben ja einen tatsächlich relativ schlechten Ruf, das muss man sagen. Also auch in der Public Health Szene und so, das wird oft als Quatschprävention sozusagen.
Weil viel Aufwand?
Ja, relativ. Ist die Frage, was halt viel Aufwand heißt. Also 200 Millionen Euro ist jetzt wirklich, also hier bei den Finanzern ist das unter Sonstiges noch nicht mal eine eigene Zeile. Aber
also ich glaube, die KV45-Struktur gibt dafür sogar eine Kontonummer vor.
Ja, genau, das stimmt. Aber es ist tatsächlich jetzt kein riesiger Leistungsbereich. Das muss man wirklich sagen. Es ist ein sehr, sehr kleiner Leistungsbereich. Und der, muss man auch sagen, hat vielleicht auch seine Berechtigung. Zumindest die sehr bald auch erscheinenden ersten Evaluationsergebnisse interpretiere ich so, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, dass die Kurse wirklich besser sind als ihr Ruf. Gerade auch bei der Frage, wer das wahrnimmt. Wir haben da zwar jetzt keine sozial benachteiligten Gruppen besonders stark in den erreichten Zielgruppen vertreten, das ist richtig, aber die Personen, die das wahrnehmen, die berichten deutlich häufiger von Schmerzbelastung, als es die Gesamtbevölkerung tut. Also, und das ist auch schlüssig, dass sich Menschen, die jetzt bei den Bewegungskursen sozusagen sich drum bemühen, diesen von der Kasse dann auch unterstützt zu bekommen, dass die einen Anlass haben, dass sie das tun. Und das ist in der Regel dann Rückenschmerzen. Also dieses Inverse Care Law, was ja ein wichtiges Thema ist in dem Fall, scheint hier nicht ganz so zuzutreffen. Zumindest sind es Personen mit einer höheren Belastung, die dann gezielt Bewegungskurse nutzen. Und das spricht eher für das Instrument, nicht das jetzt irgendwie maßlos auszubauen und 10-mal so viel Mittel da reinfließen zu lassen, aber diesen kleinen Leistungsbereich, der da ist, jetzt nicht auch noch zu beschränken.
Das hat ja meinen schönen Hebel, das kaputt machen zu wollen, aus der Hand genommen. Also wir lernen, es gibt eine Evaluation. Wir sprechen drüber, wo die noch nicht veröffentlicht sind. Das heißt, in Details können wir nicht eingehen. Ist das so ein Cliffhanger?
Eingestreute Cliffhanger und im Grunde genommen die Indikation für eine Wiederholung des Besuchstermins hier im Podcast.
Sehr schön.
Das heißt, wir haben uns jetzt gerade wieder hier eingeladen bei ihm.
Sehr gut.
Ihn zu uns und uns zu ihm.
Wie auch immer. Okay, ja? Also wir machen uns was aus. Trotzdem, ich will da nochmal nachhaken. Ja. Kurz mal ein kleiner Disclaimer. Krankenkassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das heißt, sie sind an die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags gebunden und nicht weitgehend frei.
Ja.
Der AOK-Bundesverband, muss man vielleicht noch rechtlich dazu sagen, ist eine Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften. Also letztlich körperschaftsähnlich, ja. Es gibt Rechtsaufsichten, die dann wiederum aufpassen, dass die Körperschaft nichts Böses tut. Gleichwohl dürfen Sie ja aus Körperschaften auch Wünsche formulieren an Gesetzgeber. Und ich wiederhole meine Frage nochmal. Würden Sie als Chef der Präventionsabteilung im AOK-Bundesverband sich wünschen, dass Krankenkassen mehr Spielräume, mehr Möglichkeiten eingeräumt werden für Public Health Intervention im Bereich Prävention?
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn dieser gesetzliche Auftrag nicht ganz so eng definiert wäre. Das ist so. Ich möchte aber auch ein bisschen davor warnen, dass wir mit einer neuen Präventionsgesetzgebung vor allen Dingen noch detaillierter oder noch anders ausgestalten, was die Sozialversicherungen tun sollen. Weil eigentlich sind das ja die einzigen Akteure, die im Moment einen gesetzlichen Auftrag und Rahmen haben. Also der größere Hebel liegt jetzt nicht darin, den gesetzlichen Auftrag der GKV und der anderen Sozialversicherungen irgendwie noch zu verändern, zu verbessern und auszubauen, sondern der größere Hebel liegt eigentlich in ganz anderen Politikfeldern. Wir reden, wenn wir über Health and All Policy sprechen, dann sehen wir ja, und auch Stichwort Public Health Index, diese ganzen Beispiele aus dem europäischen Ausland, das sind jetzt gar nicht so sehr die Aktivitäten der Sozialversicherungen, die sozusagen in den anderen Ländern den großen Unterschied gemacht haben, sondern da reden wir über Kinder- und Jugendschutz, da reden wir über Altersgrenzen für Alkohol, da reden wir über
Städtebau,
da reden wir über Werbung, Konsumlandschaften, Besteuerung, Standards für das Schulessen. Das hat alles relativ wenig mit dem Leistungsgeschehen der Krankenversicherung zu tun. Und das ist ja auch Teil dieses großen Missverständnisses Prävention, dass Prävention in erster Linie Aufgabe des Gesundheitswesens wäre. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was muss an Paragraph 20 SGB 5 verändert werden? Finde ich eigentlich ist die falsche Frage, weil da haben wir schon einen Rahmen, der ist bestimmt noch optimierungsfähig. Aber der Knackpunkt liegt nicht dort, sondern der Knackpunkt liegt darin, dass an vielen anderen Stellen andere gesellschaftliche Akteure eigentlich keinen gesetzlichen Rahmen haben.
Vielen Dank, dass Sie mir diesen Steigbügel bieten. Sie haben, ich paraphrasiere Sie.
Gerne.
Das ist meine einzige Kompetenz in diesem Podcast. Sie haben gesagt, langsam Leute, Krankenkassen haben einen spezifischen Auftrag, bitte dehnt den nicht endlos aus. Ich will das Ganze noch etwas ergänzen. Wir diskutieren lange, oft wiederholt und jetzt gerade auch im Rahmen dieses GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 37 schöne Buchstaben, über versicherungsfremde Leistung. Und als eine versicherungsfremde Leistung wird immer der Bundeszuschuss, das ist für die Bürgergeldbezieher, angeführt. Gleichwohl, Martin Scherer, versicherungsfremde Leistung. Lassen wir uns den Begriff Krankenkasse nochmal auf der Zunge zergehen.
So heißt die AOK nicht, ne?
Nee, aber die GKV ist eine gesetzliche Krankenversicherung. Auch wenn die AOK sich Gesundheitskasse nennt, das ist im Rahmen ihrer Marketingobligation offensichtlich möglich. Von Rechts wegen, die Jure, sprechen wir von einer Krankenversicherung. Sie haben selbst gesagt, Prävention muss ein Kabinettsthema sein. Es gab sogar mal, ich glaube, Reinhard Busse hat mal gesagt, man müsse eine Art Gesundheitskabinett einziehen, wo alle Landwirtschaft, Ernährung, Bau drin sind. Teilen Sie die These, ich mache die Aussage ein bisschen härter, Prävention hat in der Krankenversicherung nichts verloren, weil wir Gelder entziehen, die wir für die Krankenversorgung brauchen. Denken Sie nur an das dusselige Herzgesetz. Es gibt keine Episode, in der das nicht mindestens einmal vorkommt. Das war auch wieder so ein Übergriff.
Ich habe mir vorgenommen, das Gesetz nicht mehr zu erwähnen.
Und jetzt kommt der Messer
um. Ich wurde nämlich von einigen Vertrauten auf dem BAM in Berlin drum gebeten, das Thema einfach mal loszulassen. Man muss auch loslassen können. Aber wenn Sie es schon ansprechen, Herr Nüssler.
Ja, Entschuldigung.
Gerade bei dieser Gesetzesinitiative und nicht nur da, hat man gesehen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen eine sehr starke Stimme haben in der gesundheitspolitischen Debatte. Und deshalb sind sie die Richtigen. Sind sie wirklich auch die Richtigen, um sich für die Verhältnisprävention einzusetzen? Und natürlich können sie kommunale Strukturen, gesundheitsfördernde Lebenswelten, um den Begriff mal zu benutzen, und evidenzbasierte Gesundheitspolitik mit unterstützen. Was jetzt die eigenen Angebote anbelangt, ja, ich finde, sie sollten ihre Präventionsangebote ganz konsequent daran messen, ob sie auch die vulnerablen Gruppen erreichen. Aber ich habe Sie, Herr Heusinger, so verstanden, dass das schon auch evaluiert wird.
Genau, also die Präventionskurse, die individuellen verhaltensbezogenen Präventionsleistungen, da ist ja auch Gesetz, auch der Auftrag, das zu evaluieren. Und da werden jetzt die ersten Ergebnisse in den nächsten Tagen vorgestellt. Genau. Es ist nicht so, dass jetzt bei jedem Gesundheitsförderungsprogramm in Betrieb oder in anderen Lebenswelten immer eine Evaluation zwingend da dran hängt. Das hat aber auch ein bisschen was mit der Größenordnung zu tun, über die wir da reden, weil das einfach so ein, das wäre natürlich auch wirklich jeweils ein teilweise so großer Aufwand, dass man sich dann fragen muss, ist der überhaupt in der Form gerechtfertigt bei den Größenordnungen, über die wir da sprechen. Also nicht jedes Programm ist evaluiert, aber wir haben Qualitätskriterien. In der individuellen Prävention wird ja sogar auch geprüft. Ist das Konzept, was ein Trainer da anbietet, evaluiert? Ist der Trainer qualifiziert, so einen Kurs anzubieten? Also da gibt es schon Qualitätssicherung. Aber es ist jetzt, um das Stichwort nochmal zu erwähnen, RCTs oder so. Wir machen jetzt keine randomisierte Studie oder auch quasi experimentelle Designs für jedes Kita-Programm. Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, das wäre auch überbordend, gemessen an den Aufwendungen, die da reinfließen.
Sie haben beide meine Frage nicht beantwortet. Ich muss das immer wieder
Was war die Frage?
Empört zur Kenntnis nehmen. Der Versuch meiner Hypothese, ich drehe es nochmal um, war, dass der Fokus, Sie haben es selbst angedeutet, also im Prinzip ist meine Frage fast schon beantwortet, ich jetzt aber gerne ein bisschen härter, nämlich immer wieder der Versuch, auch eben damals 2015 mit dem Präventionsgesetz, eine gesellschaftliche Aufgabe, gesünder zu leben, sagen wir mal, zweckentfremdet im weitesten Sinne der Krankenkasse zuzuschreiben, und zwar ausschließlich. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Eben viel der Begriff Kommune, Lebenswelten. Ja. Das sind doch die wir befähigen müssten, ja. Oder sehe ich das falsch?
Absolut. Also das ausschließlich ist tatsächlich der Punkt. Also da gehe ich mit, dass der Gesetzgeber hat mit dem Präventionsgesetz die Gesunderhaltung ein bisschen delegiert an die Sozialversicherung. Genau. Und das ist natürlich ein Konstruktionsfehler.
Weil Goldtopf steht.
Das ist natürlich ein Konstruktionsfehler, weil auf ganz viele Maßnahmen und Verhältnisse haben wir ja gar keinen unmittelbaren Einfluss. Also wir können in der Grundschule ein super Programm machen, was zum Thema gesunde Ernährung befähigt. Und wenn dann aber die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände verlassen und gegenüber am Kiosk sind die Spielzeugbeigaben und die Comicfiguren auf dem zuckrigen, fettigen, salzigen Zeug, der ernährungsphysiologisch Schrott ist, dann wirken diese Umgebungen sozusagen dem Angebot der GKV komplett entgegen. Und dass wir in der Bundesrepublik Deutschland sozusagen eigentlich nur die Sozialversicherung mit einem klaren gesetzlichen Auftrag bisher versehen haben und die anderen Akteure, auch die Kommunen oftmals nicht, ist auf jeden Fall ein Konstruktionsfehler. Und deswegen sind Bestrebungen, jetzt die Prävention zu verbessern, sollten sich deshalb auch nicht vorrangig auf den Paragraphen 20 im SGB V fokussieren, weil das nun mal die Sozialversicherung adressiert.
Ja gut. Und gleichzeitig, das möchte ich noch ergänzen, die Gefahr, die man nämlich auch sehen kann, wenn man das Missbrauchsthema Prävention ins SGB V schreibt, dann passiert nämlich Folgendes, dass ganz schlaue pharmazeutische Unternehmen nur beispielhaft um eine Ecke kommen und unter dem Deckmäntelchen Prävention politische Kampagnen fahren für viel Geld, das findet gerade statt, ist auch alles verlinkt, unter dem Präventionsbegriff den Lifestyle-Paragraphen verändern zu wollen, um Fettleibigkeitsepidemien entgegenzuarbeiten. Alle wissen, glaube ich, worum es geht. Das ist nicht der Weg, Martin Scherer, das kann es nicht sein. Ne? Schüttelt mit dem Kopf, es knackt nicht.
Nee, das ist tatsächlich nicht der Weg. Ja, ich bin fast versucht, so ein bisschen das Ganze mal zusammenzubinden.
Vorher gebe ich Ihnen noch eins mit. Das können Sie ins Zusammenbild mit einbauen. Und zwar Ihr beider Optimismus. Ich teile ihn nach wie vor nicht. Mhm. Und vielleicht überzeugen Sie die Hörerinnen und Hörer mich nochmal abschließend, warum es trotzdem der richtige Weg ist. Und warum es gibt einen Ministerpräsidenten in Deutschland, nicht nur einen, der für sein, jetzt zitiere ich einen ehemaligen Wirtschaftsminister, für sein fetischhaftes Wurstgefresse berühmt ist.
Naja, ich habe tatsächlich diese Wurstvideos, die habe ich tatsächlich in meinem Vortrag auf dem Präventionsgipfel angesprochen.
Echt?
Ja. Und prompt hat das sein lassen. Ich glaube nicht, dass das... aber es gibt sie leider nicht mehr.
Ja, ich glaube, das sind machtpolitische Fragestellungen, warum er jetzt moved. Aber ja, vielleicht bauen Sie das noch mit ein. Wie überzeugen wir auch solche Parteien? Und immerhin, der Landwirtschaftsminister kommt nun mal aus dieser Partei. Vielleicht können Sie das in Ihre abschließende Betrachtung mit einbauen.
Wir haben die Begriffe heute etwas sortiert. Wir haben beschrieben, dass Prävention nicht gleich Prävention ist. Wir haben über die Missverständnisse gesprochen und dargelegt, dass Krankheiten suchen nicht dasselbe ist, wie Krankheiten zu verhindern. Mhm. Und dass wir weniger ein Erkenntnis als ein Umsetzungsproblem haben. Dass Forderungen nach noch mehr Evidenz ein Umsetzungsproblem sein können oder das Umsetzungsproblem verstärken. Wir haben über die wirksamen Hebel gesprochen, auch im Ländervergleich. Wir haben den Public Health Index besprochen oder sagen wir mal andiskutiert. Jeder möge ihn sich nochmal anschauen. Und wir haben darüber gesprochen, dass Früherkennung natürlich sinnvoll ist, aber eben keine Prävention ist, beziehungsweise auch Nebenwirkungen haben kann und dass Früherkennung auch immer erstmal schadet. Wir haben darüber gesprochen, dass die gesundheitlichen Determinanten von Gesundheit mehr Aufmerksamkeit verdienen und dass es einen holistischen Policy-Ansatz dafür braucht. Und vielleicht ist die wichtigste Botschaft die, dass wir als Gesellschaft aufhören müssen, Gesundheit als individuelles Optimierungsprojekt zu betrachten und es wirklich als gesellschaftliche Gesamtaufgabe verstehen.
Für ein lebenswertes Land.
Ja. Wir nehmen als Abspann heute die Nationalhymne.
Ja. Die wird aber erst einmal 23.56 Uhr gespielt. Und danach kommt noch die Europahymne. Okay. Ja, hallo, ich meine, das ist ein patriotischer Podcast. Also ist ja wohl völlig normal. Wir sollten mal über unsere Titelmelodie nachdenken, Herr Scherer.
Herr Heusinger, schön, dass Sie da waren. Finden Sie sich in dieser Zusammenfassung wieder? Würden Sie noch was ergänzen?
Nee, total. Ich würde einen Aspekt ergänzen, um auch die Frage, warum, woher der Optimismus kommt und so nochmal aufzugreifen. Ich glaube, die Krise der gesetzlichen Krankenversicherung ist dafür eine Chance für diesen Wandel, den wir da gerade brauchen. Und auch diese Ökonomisierung der Prävention ist dafür eine Chance, um genau das zu erreichen. Und der Druck ist einfach so groß, wie er noch nie war, diese ganzen ungenutzten Potenziale auch zu heben. Und mein Eindruck, das ist jetzt auch angekommen und das geht jetzt auch sukzessive in die politische Umsetzung. Deswegen hoffe ich, wenn wir den Präventionsgipfel 2028 machen und den Public Health Index 2027, also die jeweils zweite Fassung, dass wir da dann auch eine andere Situationsbeschreibung haben.
Die Wette würden Sie eingehen?
Ja. Dass es nicht ganz so schlimm ist wie in der ersten Runde und sich doch an relevanten Stellen etwas verbessert hat. Die Wette würde ich eingehen.
Läuft. Wir müssen dann, nachdem die Aufzeichnung beendet ist, noch über den Wetteinsatz nachdenken. Und wir stellen auch fest, das ist mein Schlusswort, mein Versuch hier eine Optimismus-Entzauberungs-Episode hinzukriegen, ist nicht aufgegangen. Ich bin einmal mehr gescheitert. Auch ich bedanke mich sehr für dieses wunderschöne Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns wieder treffen und das Thema weiter besprechen. Ich habe mitgenommen, dass wir mehr oder weniger schon sowas wie eine Einladung von Ihnen haben.
Sehr gern.
Für ein weiteres Gespräch. Und jetzt kommt der besondere Clou, dass ich nicht Martin Scherer nach einem Cliffhanger fragen darf, sondern Herrn Heusinger. Sie haben einen Cliffhanger.
Ja, Chile ist der Cliffhanger, nämlich die ersten Daten, die auch gesundheitliche Outcomes beschreiben, von der sehr umfassenden Ernährungs- politischen Strategie, die dort seit einigen Jahren gefahren wird. Das ist möglicherweise bahnbrechend für diesen Bereich und das können wir uns gerne genauer anschauen.
Machen wir. Short Take. Vielen Dank.
Danke auch.
Gerne.